Du kannst reden, aber kannst du klingen? Wenn du auftrittst, hören wir dann dich oder nur die Maske, die Rolle, die gerade funktioniert? In dieser Folge wird's ehrlich und hintergründig, denn meine Gesprächspartnerin Erna Hüls weiß, was es heißt, die eigenen Seiten zu stimmen. Wir sprechen über Stimme als Bühne deiner Persönlichkeit, über Zukunftsfreude als rebellischen Akt und über das große Missverständnis, dass Wirkung etwas mit Lautstärke zu tun hätte. Wenn du also mehr willst, als nur ein gut geölter Präsentationsroboter zu sein, Licht an, Vorhang auf und Bühne frei für die Stimme, die wirklich wirkt. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. 2 Jahre ist es her, wenn ich mich richtig erinnere. Da fand wieder einmal der Jahreskongress des Club 55 statt, vor 2 Jahren in der Toskana, in einem wunderbaren Fünf-Sterne-Hotel. Es war heiß eine Schiene dieser Tagung, die eine ganze Woche dauert, fand außen statt in so einer Bühne, eine Open-Air-Bühne. Und an einem schönen sonnigen Nachmittag stand sie dort auf der Bühne und hat gesprochen über Mut und Kraft und Selbstbewusstsein, über Widerstandsfähigkeit, wie es gelingt, Menschen zu stärken in Zeiten der Veränderung. Du hast über Zuversicht gesprochen, über Lebensfreude. Und ein Begriff ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Du hast über Zukunftsfreude gesprochen. Ein Wort, das mir so stark in Erinnerung geblieben ist. Liebe Erna Hüls, ich bin sehr, sehr glücklich. Herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast. Grüß dich.
Hallo lieber Arno, ich danke dir für die Einladung.
Erna, du weißt ja, im Stimme wirkt Podcast begleiten wir seit 5 Jahren Menschen, die sind alle Stimmbesitzer von Geburt an, und wir begleiten sie zur Entwicklung zum Stimmbenutzer. Wie schätzt du dich selbst ein, Erna? Bist du eher ein Stimmbesitzer? Oder siehst du dich eher auf der Seite der bewussten Stimmbenutzer, liebe Erna Hüls? Bin sehr neugierig.
Gute Frage, lieber Arno. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich liebe das, über Stimme zu sprechen, weil ich ja als Coach natürlich sehr viel geeicht bin auf Sprachzusammenhänge. Und irgendwann ist mir klar geworden, Mensch, Stimme, meine Stimme verändert sich ja dermaßen mit meiner Stimmung, wenn ich nicht innerlich gestimmt bin. Und ich habe früher als junges Mädchen Gitarre gespielt, da musste man die Saiten ja auch öfter stimmen. Und ich dachte, Erna, ich glaube, es wird Zeit, dass du deine Saiten mal stimmst.
Ja, tatsächlich,
weil ich halte auch Vorträge, und wenn ich dann mal irgendwie, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, sagt man bei uns, oder ich fühlte mich mal nicht gut. Und ich merkte aber jetzt, bevor ich Vorträge halten musste, ich habe mal Sendungen aufgenommen im Fernsehen, durfte ich mal 3 Jahre eine Fernsehsendung machen. Ich hatte, deine Stimme, die ist so piepsig, oder mein Hals wurde so eng. Und ich habe dann gemerkt, lieber Arno, Stimme ist nicht selbstverständlich. Und ich habe ja im Gegenzug dazu gemerkt, wenn ich entspannt war, dann waren die Sätze flüssig, ich musste nicht nach Luft japsen, mir fehlten die Worte nicht, ich war einfach entspannt. Die Stimme wurde automatisch tiefer. Und ich nervös wurde, und ich wusste, was ich sagen wollte und Angst hatte, ne? Hörst du schon?
Wird kurzatmig. Ja, genau, die Satzenden gehen nach oben.
Und dann habe ich angefangen, mir, so wie du auch Kollegen zu suchen, die, wie du ja auch Menschen unterstützt, Stimme zu trainieren. Muss aber sagen, dass der Großteil dann nachher wirklich eher diese Persönlichkeitsentwicklung war, weil ich gemerkt habe, je echter ich selber bin, je mehr ich bei mir bin und in meiner Welt zu bleiben, dann war meine Stimme auch entspannt. Deswegen würde ich mich heute als Stimmbenutzer definieren, aber ich muss ehrlich gestehen, manchmal bin ich auch nur Besitzerin.
Ja, ich glaube, das geht uns alle so. Das ist übrigens ein Punkt, den du hier ansprichst, der mich heute ganz besonders interessieren wird. Du bist Coach, du bist Rednerin, du bist Positionierungsexpertin, also du begleitest Coaches, Berater, Führungskräfte, Unternehmer wahrscheinlich auch, ihren Platz, ihre ganz besondere Position zu finden. Und das ist ja, so wie ich es verstehe, etwas, das man von außen nicht drüber stülpen kann. Da geht es ja dann immer um die Person, um die Persona, Personare. Also das ist ja das, was durchklingt, also was aus der Persönlichkeit durch die Maske, durch die Rolle durchklingt. Welche Rolle spielt denn für dich in der Arbeit die Stimme, also der vokale Ausdruck deiner Kunden im Sinne der Positionierung?
Was für eine kluge Frage. Ich will mal bei dem Bild der Gitarre bleiben. Ich denke, wenn eine G-Saite nicht gestimmt ist, dann kann die beste, perfekteste G-Saite nicht nach G klingen. Und ich habe mal diesen wunderbaren Ausspruch von einem meiner ersten Coaches gehört: wenn du deine Position gefunden hast, kannst du mit der Komposition deines Lebens beginnen. Und ich selber, ich war so jemand mit Bauchladen. Ne? Ich bin Sozialpädagogin, ich habe gelernt, alle möglichen Tools gelernt. Und irgendwann, dann habe ich Führungskräftetraining gemacht, dann habe ich Vorträge zum Thema Mut, dann habe ich Vorträge zum Thema Kommunikation. Und bei allem bist du in einer anderen Stimmung, bei allem verkaufst du andere Themen natürlich. Und ich habe eben gemerkt, dass ich gut darin bin, die Stärken eines Menschen zu erkennen und zu sehen, die Stärken und die Position, wo er sich betrifft, match das. Und den wichtigsten Satz hast du vorhin gesagt, dass man das nicht überstülpen kann. Und wir kennen beide in dieser Branche auch Menschen, die stülpen sich eine Positionierung, ein Expertentum, sagen wir mal zum Beispiel als Money-Coach über, weil es sich gerade gut verkaufen lässt, oder als Abnehm-Coach, aber sie sind das gar nicht. Also sie verkörpern das überhaupt nicht. Und ich zumindest, und ich bin sicher unbewusst, nehmen Kunden das auch wahr. Die Stimme ist nicht stimmig, die ist nicht im Einklang, da ist Druck hinter, wie so ein bisschen so ein Presslufthammer. Ich merke das zum Beispiel, auch wenn ich das Bild nicht sehe. Ob jemand nach vorne gebeugt, ich will was verkaufen, ihr müsst mich gut finden, ihr müsst mich lieb haben, ihr müsst mir Likes geben. So im Sinne von, ich so needed, ich brauche was. Dann haben wir eine Verbrauchergemeinschaft und man wundert sich, dass man nachher aufgebraucht ist. Oder ob ich auf meiner Position bin, zurückgelehnt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Und ich spreche aus dieser Haltung, hey, ich habe ein richtig geiles Produkt und ich kann dir damit helfen, dass dein Leben besser, gesünder, reicher, schlanker, stimmiger wird. Und wenn du clever bist, greifst du zu. Und ich bin der Meinung, das hört man in den Zwischentönen. Auch viel mehr noch, lieber Arno und alle, die uns jetzt zuhören, in den Pausen. Traut sich zu machen. Ja, das meiste wird ja gar nicht mit den Worten gesagt, sondern eher mit dem Ton und mit dem Mut zur Pause.
Das ist ein toller Punkt, Erna. Also ich verblüffe ja meine Kunden immer wieder, wenn sie verstehen, dass es jetzt ein bisschen spitzfindig betrachtet, ja überhaupt nicht um das geht, was sie gerade sagen, sondern dass es immer nur um das geht, was in der Sprechpause danach, nach jeder Phrase, immer wieder in den Köpfen, in den Herzen, im anderen Menschen passiert. Welche Knöpfe dort gedrückt werden, welche Assoziationen geweckt werden, welche Gedanken aufgerufen werden, welche Emotionen geweckt werden, welche Beweggründe angesprochen sind. Das ist natürlich ganz etwas anderes, mit so einem Bewusstsein zu kommunizieren, als zu glauben, man weiß, was der andere angeblich braucht und versucht ihm das möglichst heftig einzureden, oder?
Ja, ganz genau. Und wir wundern uns immer, wenn ich Werbung schauen muss, mehr oder weniger, und da ist dann so eine Stimme, die einfach höher ist als das Normale oder die so Druck macht von hinten, dass ich viel eher wegschalte. Also es gibt so einige Werbungen, da wird nur ein oder zwei Sätze gesagt, wie fühlt es sich an? Willkommen zu Hause. Und da, wow, da werde ich hellhörig. Und ich denke, Marken oder Marketingmacher, die das verstanden haben, verkaufen auch mehr und nicht mit so viel Stress und mit so viel Hektik, sondern die Stimme, also die Stimmung, die erzeugt wird, Stimme und Stimmung, passt zum Produkt. Und das spüren Menschen intuitiv, man kann es vielleicht manchmal gar nicht erklären. Mhm. Und vielleicht fahren da auch nicht alle drauf ab. Ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern. Es gibt sicher Menschen, die sagen, für mich zählen die Fakten und ist das okay. Aber wir wissen alle, dass wir eher emotionsgesteuert sind.
Ja, ja, natürlich. Auch die sagen, sie sind, also wir machen das alles vom Kopf her. Die Mechanismen, die dahinter liegen, sind ja immer dieselben. Du sprichst aber da irgendwie so einen Punkt an. Stimmig sein, hast du zuerst gesagt. In meinem Vokabular könnte ich es als jemand wirkt kongruent, also irgendwie quasi da. Das, was gesagt wird und wie es gesagt wird, stimmt irgendwie überein. Und man hat so das Gefühl, diese Person spricht aus einem eigenen Gedanken heraus, aus dem eigenen Erleben heraus. Jetzt habe ich natürlich jetzt vor unserem Gespräch ein bisschen nachgelesen und du hast auf deiner Website so schön beschrieben, du kommst ja auch aus der Zeit, in der das Chaka-Chaka-Rufen, ich weiß nicht, ob du den Emil Rattelband noch erleben konntest?
Ja, den habe ich nicht erlebt.
Nee. Das ist der Chaka-Erfinder.
Ach, das ist der, den hast du mal erlebt?
Das ist der Chaka-Erfinder, ja.
Das ich wusste gar nicht, dass es da einen Erfinder gibt. Ich dachte, das wäre...
Nee, das ist so toll. Ich denke, man musste es Menschen, weil das ist so ein geflügeltes Wort, oder? Das war ein holländischer Frittenverkäufer, der unglaubliche Erfolge hatte mit seiner Frittenbude und gemerkt hat, mit seinem Mundwerk kann er was. Und der dann einer der allerersten gehypten Management-Trainer war. Also der hat ganz wilde Dinge getan. Bei dem sind die Manager dann mit offener Krawatte auf den Tischen getanzt und am nächsten Tag, weiß ich nicht, ob der eine oder andere dann überlegt hat, ob er sich mal wegsperrt für 3 Wochen, damit nicht transparent wird, was am Vortag war. Also ganz böse aus heutiger Sicht betrachtet. Hat mit Vogelspinnen, Phobien geheilt und weißt du, Glasscherben und mit solchen Dingen. Und dann war Chaka, das war eine große Geste und die hat so funktioniert, dass man sich auf die Brust geklopft hat. So richtig, weißt du, so wie Orangutan-mäßig so auf die Brust und dann hat man die Hände so ganz so in die Weite gerissen, so dass der Brustkorb sich so öffnet und mit so einem Chaka, ja. Ich erinnere mich noch, weil als ich vor 26 Jahren mit so einem jungen Team und einem ganz jungen Geschäftsführer ein Radio gebaut habe in Salzburg, da war so der Dienstälteste, damals im ganz jungen Team, haben wir ein Privatradio gegründet und da haben wir immer so kurze Sitzungen gemacht und da haben wir so kurze, wie soll man sagen, das war ein Fünfer-Team und haben wir ja Tschakka und jetzt machen wir das. Im Grunde eine hochwirksame Geschichte, weil es das Herz öffnet und zwar mit Ruck. Und da kriegst du einen richtigen Schwall Blut durch den Körper. Und wenn du nicht umgehen kannst mit sowas, immer da fliegen da die Segel weg. Und dann tun Menschen, weißt du, dann kann man mit Menschen tun, was immer. Und die glauben dann, sie müssen die Welt wieder reißen. Du kommst sozusagen aus der Zeit, hast du geschrieben. Was hat sich jetzt verändert für dich in deiner Sichtweise als Coach in der Zwischenzeit?
Danke für die Story, die kannte ich noch nicht. Weißt du, wenn du anfängst, Chaka zu machen und dieser Niederländer, von dem du erzählst, seine Mundart behalten hat, dann ist das neu, dann ist das einzigartig, das ist cool, das wollen Menschen hören. Menschen wollen keine glatten, also allglatten Stimmen hören, die hochtrainiert und hochstilisiert sind. Und ich glaube, genau das hat sich verändert. Ich habe den Eindruck, denken wir an die gute Birkenbeel. Guck mal, mir fallen gar nicht so viele ein, die so wirklich richtige, einzigartige Stimmen auch hatten, ein einzigartiges Auftreten hatten. Ich finde, es wird sehr viel glatt gebügelt, die KI tut ihr Übriges. Die hören sich alle irgendwie gleich an. Ich habe mal noch gedacht, wir müssen es doch nicht wundern, du findest kaum einen Kabarettisten, der Persönlichkeiten nachahmen, die nicht irgendwie eine besondere Art haben. Mhm. Also wir müssen doch checken, dass ich als Coach, als Speaker, auch als Speaker, dann habe ich eben sächsischen Slang. So what? Das ist doch großartig. Mhm. Dann habe ich eben, und selbst wenn ich stotter oder lispel oder es sind doch diese einzigartigen kleinen, in Anführungsstrichen, Fehler mag ich das gar nicht nennen, USPs. Und Leute, wenn ihr auch uns immer zuhört, bügelt das nicht glatt. Im Gegenteil, ich würde das kultivieren. Ich habe leider irgendwie keine so eine Macke. Beispiel, guck mal, ich heiße Erna und ich habe schrecklich unter diesem Namen gelitten. Und das ist nicht lustig, wenn du dich in den 70er Jahren mit Erna vorstellen musst. Ich finde den Namen immer noch nicht schön, aber der ist ziemlich, ungewöhnlich. Und viele merken sich den, weil ich auch ganz zu Anfang meine Fernsehkarriere mit diesem roten Sofa gestartet habe. Ah, du hast doch auf dem roten Sofa gesessen. Und wenn sie das nicht behalten haben, dann diesen ungewöhnlichen Vornamen. Ist nicht schön, aber immer noch ungewöhnlich. Genauso ist vielleicht dein Akzent, würdest du sagen, nicht schön, aber so what? Das ist eben nicht so glatt gebügelt. Das finde ich langweilig. Da ist mir lieber, jemand kultiviert seine, in Anführungsstrichen, Macke, oder wie mein Kollege von mir sagte, nur Nullen haben keine Kanten. Ja, genau. Den Mut zu haben, Ecken und Kanten zu haben und das nicht abzuschleifen. Ich muss natürlich eine Botschaft haben und die Botschaft muss zu dir passen. Aber ob du dann einen Ruhrpott-Slang, ich neige da auch noch manchmal zu, wir wohnen hier in der Nähe vom Ruhrgebiet, mir mal so ein Dat und Wat rausrutscht oder halt so eine Mundart hast, das hat sich verändert. Wir haben wenige Originale, so will ich das mal sagen. Auch von der Stimme her.
Ja, ich denke, das ist ja auch so ein Missverständnis, wenn es um die Stimme geht und ums Sprechen. Natürlich gibt es die deutsche Hochlautung und es gibt Regeln und es gibt Aussprache, Artikulation und so. Aber das ist ja kein Selbstzweck, sondern worum geht's dabei? Also die Frage hinter solchen Regeln ist ja, sich so verständlich machen, dass es die anderen leicht haben, es abzuholen, zu verstehen und zu verarbeiten. Also wenn die Regeln nur auf den sprechenden Menschen gerichtet sind und auch das Stimm- und Sprechtraining sich nur mit dem Richtigmachen von etwas beschäftigt, dass die Stimme dann auch tief klingen kann und dass man dann etwas richtig betont, ja, dann hast du Abziehbilder und das kann heute die KI deutlich besser, mittlerweile. Das geht ja, ist ja eine rasante Entwicklung.
Das da muss man dazu sagen, stimmt.
Ja, das kann die KI mittlerweile besser. Ja. Aber herausentwickeln, dass du das Ausdruckspotenzial, das du als Menschen, das dir innewohnt, das da ist, dass du das hörbar machst, wahrnehmbar machen kannst im Moment des Sprechens. So würde ich auch die Aufgabe von mir oder von allen diesen Menschen, also von uns allen im Grunde, benennen, die sich mit friktionsfreier, ergebnisorientierter, erfolgreicher Kommunikation beschäftigen.
Weißt du, ich glaube, du hast vorhin gesagt, dass die Botschaft auch ankommt, auch beim Empfänger. Bestenfalls ist das so. Es gibt ja auch genügend Menschen, da gehören Führungskräfte auch zu, denen geht es überhaupt ganz und gar nicht um den Empfänger, sondern einfach nur, wie stehe ich gut da, wie tun die Leute das, was ich sage, wie greift mich keiner an, wie gehe ich in den Hochstatus, wie werde ich so dominant, dass nicht einer traut in Ja-Aber oder so zu sagen. Also das wäre ja wünschenswert, was du gerade sagtest, wenn wir mit unserer Botschaft denn das Ziel hätten, verstanden zu werden, was weiterzugeben und Menschen einen Dienst zu erweisen. Und ich meine, das hört man auch an der Stimme, welche Intention dahinter sitzt. Und ich mich dann manchmal gar nicht wundere, auch wenn Führungskräfte sagen, ich verstehe das gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, die gehen nur spazieren und mir folgt in Wirklichkeit gar keiner. Ich sage, ja, kann ich verstehen. Ja? Ja. Man kann auch zu weich gespült sein oder in den Niedrigstatus gehen. Das hört man ja auch an der Stimme mit lauter Weichmachern wie eigentlich und vielleicht. Und interessant finde ich jetzt so in der Positionierung, wenn meine Kunden auf ihrer Position angekommen sind und das macht so Klick, so wow, genau das ist es, ja, das ist es. Auf einmal löst sich auch die Sprache. Die Energie dahinter verändert sich. Das Tempo verändert sich. Das ist wirklich wie, ja, die G-Seite ist halt richtig gestimmt und die Komposition klingt sehr gut.
Dieser Punkt, der interessiert mich brennend. Denn ich stelle mir immer die Frage, was passiert da eigentlich in so einem Moment? Also du sagst jetzt, jemand hat für sich so den Platz gefunden, wo man sagt, das ist es, ich tue das, weil. Ich weiß, weshalb ich genau das und jenes machen will. Ich weiß, warum ich mich damit beschäftige. Aber in dem Moment, in dem jemand sagt, ich weiß, warum ich mich damit beschäftige, höre ich eine Story. Also ich höre einen persönlichen Beweggrund, Also ich höre eine Erzählung. Ich höre einen Hintergrund. Ja. Und in dem Moment, in dem Menschen Hintergründe erzählen, also sich selbst transparent machen, ja, selbstverständlich klingt die Stimme anders, weil dann bin ich ja nicht getrieben von etwas und ich bin nicht nervös, weil, und ich habe keine Hemmungen, so und so, sondern ich bin in meiner Mitte sozusagen, ich bin bei mir angekommen und erzähle aus mir heraus über mich, über mein Thema, und aus dem heraus kann sich ein Gespräch entwickeln.
Das stimmt. Was du dabei nicht vergessen darfst, ist, und das ist, glaube ich, genau der Moment, warum, also was dann passiert, da fließen auch ganz oft Tränen, weil Menschen an einem Punkt angekommen sind, dass es wie nach Hause kommen. Und gleichzeitig, lieber Arno, ist da auch sehr viel mehr Verletzlichkeit drin. Ich denke jetzt gerade an eine meiner letzten Kundinnen, die Kommunikationstrainerin war für Führungskräfte und so weiter. Mhm. Und als sie an den Punkt kam, worum ging es wirklich, da ging es darum, wieder Verbindung zu schaffen. Also Menschen, die Führungskräfte wieder mit ihrer Seele zu verbinden. Mhm. Und warum? Sie selber hat in ihrem ganzen Leben nur Trennung erlebt. Sowohl von Eltern, auch so, sie durfte nie machen, was sie eigentlich wollte. Das heißt, das Thema, sie hat aufgrund dessen überall Verbindungen gesehen und war auch in der Lage, das zu schaffen. So, und es ist ein großer Unterschied, wenn du mit dieser Story, also deine Positionierung in meiner Welt, hast du die nicht, sondern bist du das, wenn du damit rausgehst, und ich sage jetzt nicht Public Healing, also man muss seine Wunden nicht offenlegen, aber dann ist die Verletzlichkeit natürlich viel größer, als wenn ich mich über eine Technik positioniere. Und ich bin der Meinung, wir brauchen wieder Verletzlichkeit. Wir brauchen den Mut zur Verletzlichkeit. Ich bin so unvollkommen, wie man sich nur vorstellen kann, ihr Lieben. Nur weil jemand auf der Bühne steht oder einen YouTube-Kanal hat, ich spreche jetzt mal nur von mir.
Ein YouTube-Kanal mit 70.000 Followern und ja, wie viele Millionen auch, Zugriffen.
Genau. Danke, aber auch das heißt doch nicht, dass ich ein perfekter Mensch bin. Sondern ich glaube, dass es gerade das ist. Weißt du, ich bin Sozialpädagogin und in meinen ganzen Fortbildungen, mit denen ich Wände tapezieren könnte, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, oh, ich mache noch eine Fortbildung und noch eine Fortbildung und dann traue ich mich. Nein, da bist du zum Fortbildungsjunkie, das ist es nicht, sondern es ist diesen Mut zur Verletzlichkeit. Das finde ich gerade richtig gut, Arno. Ich bin gerade selbst ganz begeistert. Ich habe den Begriff so noch nie gesagt. Danke, dass wir da gerade in dem Gespräch drauf kommen. Also mir war immer klar, dass es um diese Verletzlichkeit geht. Und in dem Moment, wo ich darüber spreche, was mich so berührt oder wo meine Wunden sind, in diesem ich bin nicht gut genug oder ich hatte ja 6 Schwestern, wir sind zu Hause mit 7 Mädchen und einem Jungen und ich hatte immer das Gefühl, du kannst das, du bist nur ein Mädchen und du kriegst das nicht hin. Und da bin ich ja viel angreifbarer und viel verletzlicher, als wenn ich mich über Kommunikationstechniken positioniere.
Ja, das kann ich
sagen. Erkläre ich mir so die Reichweite und Sichtbarkeit und auch den Erfolg, den ich habe, weil ich habe mir meine dunklen Seiten angeguckt. Wenn mich jemand kritisiert und sagt, was glaubst du, wer du bist, dann denke ich mir, manchmal schreibe ich es auch hin, weißt du was, erzähl mir was Neues. Ich weiß, dass ich die und die Seite habe. Und das macht, glaube ich, einen großen Teil der Anziehungskraft aus. Und da danke ich dir für deine wertvolle Arbeit, dass du da bei diesem Instrument Stimme ansetzt, weil das ist ja erstmal das Vorrangigste, was wir haben.
Ja, und es berührt auch noch einmal zurück ein Thema, das heute schon angeklungen ist. Ich erlebe sehr oft die Situation, also hier in meiner Arbeit, die Menschen, mit denen ich arbeite, die bereiten sich verhältnismäßig oft auf Vorträge vor, auf Präsentationen, auf Moderationen, also auf eine Publikumssituation. Und wie schaut das dann aus? Dann steht jemand da und spricht und spricht und spricht und spricht. Und im Moment des Redens ist ein Schutzwall aufgebaut, weil im Moment des Sprechens nehme ich die Situation weniger dramatisch wahr. Nämlich, dass ich vor einem kleineren oder größeren Kreis von Menschen stehe, die von mir als Redner, als Rednerin in diesem Moment 100-mal mehr wissen als ich über mich selbst. Die sehen durch mich durch, die sehen in jeder eckigen Bewegung, in jedem Ton, in jedem Wort, das ich ausspreche, in der Art, wie ich formuliere, sehen die mich als Ganzes. Also es schaut ja niemand so analytisch hin, aber sie nehmen wahr. Und das zu ertragen, braucht Größe. Und wenn man die noch nicht erarbeitet hat, muss man viel sprechen. Denn in jeder längeren Pause, wenn ich nur da bin, erlebe ich, ich bin da, die anderen sind da und das ist der Moment der Wahrheit, das ist der Moment des Ankommens. Also das ist der Moment der Beziehung. Da entfaltet sich Beziehung zwischen denen, die wahrnehmen und dem oder der, die da steht und merkt, die anderen nehmen wahr und da entsteht Resonanz. Also insofern, die Pause beim Sprechen dient ja nicht nur der Sprachverarbeitung, sondern die Pause ist das zentrale Element der Präsenz und der Verbindung. Und das passiert aber nur, wenn ich gelernt habe, diesen Moment auch zu erleben und auszuhalten, ihn zu ertragen. Also das braucht irgendwie Bescheidenheit oder auch Demut.
Demut,
absolut. In diesem Moment.
Ja. Ich denke, dass mir wurde immer gesagt, die Bühne macht dich nackt.
Ja.
Das ist so.
Das ist so, ja.
Das Publikum hat immer recht. Wenn die sagen, da springt kein Funke rüber, haben die recht. Weil so eine Massschwarmintelligenz, die vertut sich in der Regel nicht. Und da hast du vollkommen recht. Das ist das, was ich meine mit, das spürt man zwischen den Zeilen. Aber danke für die Erklärung nochmal. Das beschäftigt mich gerade sehr, was du sagst mit dieser Pause. Und dass das Publikum einen viel mehr wahrnimmt als die Worte nur, die man sagt. Und dass ich zum Beispiel als Kind konnte ich Pausen nicht aushalten. Ich habe immer dauernd geredet und wenn mir nichts einfällt, habe ich einen Witz erzählt und so weiter. Also ich konnte das überhaupt nicht aushalten, weil ich immer dachte, so wenn ich nichts sage, dann sagt, oder solange ich rede, sagt irgendwas Schlimmes über mich oder
Ja, genau. Es ist ein Schutz. Also auch auf der Bühne, das ist das typische, Menschen, die ununterbrochen reden, die verhindern dadurch, den Moment wahrzunehmen. Die verhindern auch, die Situation in ihrer Tiefe zu erleben. Und sie verhindern über sich selbst, also sie verhindern sich selbst zu erleben in dem Moment. Aber das braucht Widerstandsfähigkeit und das ist so ein Begriff, da will ich gerne noch am Schluss ein bisschen nachfragen. Ja. Widerstandsfähigkeit, Resilienz, das ist ja so ein Thema, das heute mehr denn je gefragt ist, scheint mir, in widriger Umgebung und mit ständigen Veränderungen und so weiter. Wie kann es denn gelingen heute persönlich, diese Zuversicht, Zukunftsfreude, sagst du? Also wie gelingt es, das immer wieder zu entwickeln?
Ich liebe deine Fragen, lieber Arno. Also ich würde jetzt provokativ sagen, es gelingt überhaupt nicht, sondern es ist eine immerwährende Entscheidung. Es gibt nämlich überhaupt keinen Grund, Zukunftsfreude zu haben. Ganz und gar nicht. Mach den Fernseher an, guck in die Zeitung. Du findest viel mehr Anhänger von, oh Gott, die Zukunft wird ganz schrecklich, das wird ganz fürchterlich, als wenn du mit so einem Begriff wie Zukunftsfreude kommst. Und es ist eine Entscheidung. Es ist mir egal, was da draußen läuft, weil es gibt immer Drama. Das hat es vor 4000 Jahren schon gegeben. Ich entscheide mich, dass mir die Zukunft jetzt hier und heute Freude bringt. Da kriege ich ganz andere Antworten. Und für mich ist das Zauberwort, mich in einen guten in einen handlungsfähigen Zustand zu bringen. Und für schlechte Gedanken musst du dich nicht anstrengen. So ist das. Die kommen von selber. Es ist Arbeit. Arbeit, 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 wie Harpe Kerkeling sagen würde. Aber ich mache diese Arbeit schon so lange und das wirst du sicher kennen. Und ich bin sicher, deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich lange zuhören, die für dieses auch schon selbstverständlicher geworden. Es ist eine gute Routine geworden. Ne? Wir wissen, Zukunft fängt mit Gewohnheiten an. Ich habe es mir einfach zu Gewohnheiten gemacht, an das Gute zu glauben, ohne das Böse. Ich blende das nicht aus.
Nicht auszublenden.
Ja. Ganz und gar nicht. Aber ich entscheide mich, meinen Fokus nicht darauf zu richten. Das ist der große Unterschied. Wenn ich einen Garten habe, dann kann ich mich über die drei Unkrautpflanzen aufregen oder über die eine Tulpe, die dazwischen Und das ist eine bewusste Entscheidung. Da draußen, man muss sich ganz klar machen, weder die Pharmaindustrie, noch die Politik, noch die Wirtschaft, noch die Lebensmittelindustrie, noch die Suchtindustrie, niemand hat Interesse daran, dass wir frei, selbstbewusst, liebevoll, friedlich sind. Niemand. Weil denen verkaufst du nämlich nichts mehr. Ich mache, by the way, übrigens gerade meinen Konsumverzichtsmonat.
Tatsächlich?
Yep. Und ich habe schon 7 Tage geschafft. Und der nächste Monat verzichte ich auf darüber, irgendwas Schlechtes über andere zu reden. Ich wollte nur sagen, dafür muss man sich anstrengen.
Ja.
Nicht, dass ich jetzt dauernd schlecht über andere rede, aber ich erwische mich halt auch dabei, dass ich mal Dinge sage, weil am Ende geht es mir, ich habe doch kein gutes Gefühl dabei am Ende. Habe ich jetzt deine Frage eigentlich beantwortet?
Ja, es ist ganz großartig, weil ich höre, also Selbstverantwortung ist ja so ein Begriff, den ich bei dir auch auf der Webseite lese. Ja. Also es geht letztlich ja doch immer wieder darum, sich selbst bei der Nase zu nehmen und sich aus der Umklammerung, also aus dem Geführtsein durch die anderen, durch die Welt, durch was auch immer, immer wieder momentan herauszuziehen. Das wird nie auf Dauer gelingen, keine Frage, der Mensch ist nicht so gebaut. Wir sind eine Reizreaktionsmaschine mit unfassbarer Wirkungskraft, aber sich zwischendurch immer wieder einen Moment herausziehen und diese Sekunde zwischen Reiz und Reaktion zu gestalten. Ja, nur aus dem heraus kann, wie hast du es gesagt, an das Gute glauben, auch wenn man im Grunde ohne weiteres weiß, dass es sich kaum durchsetzen wird, aber trotzdem an das Gute zu glauben.
Und selbst das glaube ich, dass es sich durchsetzen wird.
Liebe Erna, wir werden diversen Anlaufstellen, deinen Podcast, deinen YouTube-Kanal, deine Webseite in den Shownotes verlinken.
Danke sehr, danke.
Es war ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen und ich bin sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Das kann ich nur wiedergeben, vielen Dank. Und du weißt, ein Podcast ist nur so gut wie derjenige, der die Fragen stellt. Und das, was du machst, bist du ein Meister. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir. Danke, Erna Hüls. Ja, wenn du bis jetzt zugehört hast in diesem schönen Stimme wirkt Podcast, dann frag dich, ob es so ein Einwegding sein muss und bleiben muss oder ob du vielleicht doch gerade Lust verspürst, einen Kommentar zu geben oder ein paar Sterne zu vergeben. Schreib uns gerne, schreib an podcast@arno-fischbacher.com, kontaktiere mich auf LinkedIn oder setze auf Spotify einen Kommentar ab. Du wirst sehen, da wird dir prompt geantwortet und es entstehen wunderbare Dialoge. Ja, wenn es um die Selbstverantwortung geht, dann sind wir mitten beim Thema des Stimme wirkt Podcasts. Ich kann dich nur motivieren, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.